Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Die Zeitungsverleger sind mit ihrer Klage gegen die Tagesschau-App vorerst gescheitert, wollen aber in die Revision gehen. Das Oberlandesgericht Köln hat heute in zweiter Instanz entschieden, dass die ARD für den Internetauftritt tagesschau.de und die abgeleitete App die nötige Genehmigung besitzt.
Das Angebot von tagesschau.de sei bei seiner Einführung in einem 3-Stufen-Test durch den NDR-Rundfunkrat geprüft und anschließend von der niedersächsischen Landesregierung freigegeben worden, so die Richter.
Soweit die Tagesschau vom 20. Dezember 2013, ein Tag vor dem dritten Geburtstag der Tagesschau-App. Mehr zu den Reaktionen auf das Urteil in dieser Medienmagazin-Ausgabe vom 21. Dezember 2013. Auch zur ersten öffentlichen Reaktion der Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten. Was den Rundfunkbeitrag, die Schätzung betrifft, kommt denn nun mehr Geld rein oder weniger durch die Umstellung auf eben diesen Rundfunkbeitrag? Und Sie haben es vielleicht schon gehört, Ihr Vorschlag, der Vorschlag der Kommission ist die Senkung des Rundfunkbeitrages um 73 Cent. Warum gerade 73? Das werden wir gleich hören in dieser Medienmagazin-Ausgabe, wie gesagt. Und dann sucht der RBB Techniktester. Das alles dann bis 19 Uhr, wie immer gewohnt natürlich.
Vom Mund zum Ohr auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Sie wissen ja, die Tagesschau-App ist ein Dauerthema im Medienmagazin gewesen seit 2009. Hören wir nochmal eine kurze Zusammenfassung der Ereignisse der letzten 4 Jahre.
Radio 1.
2009. Der erste Chefredakteur ARD aktuell erklärt gegenüber dpa, dass man vorhabe, eine App zu bauen. Kai Gnifke lässt uns in seine Hexenküche der Tagesschau hinein.
Das ist die Hexenküche, wie ich zu sagen pflege. Hier residiert unser Team für Strategie und Innovation. Eine kleine Gruppe von Redakteurinnen, Redakteuren, Ingenieuren, die sich mit nichts anderem befassen, als uns Feuer unterm Hintern zu machen und sich darüber Gedanken zu machen, wie die Tagesschau auch in den nächsten 10 Jahren noch bedeutsam bleibt in diesem Land und welche technischen Verbreitungswege man dafür erschließen muss.
Er hatte das mit der App noch nicht so richtig deutlich gemacht, aber so allgemein gesprochen, dass natürlich die Tagesschau online herausgespielt werden muss, zum Beispiel auch auf einem internettauglichen Fernseher, Stichwort Hybrid damals. 21. Dezember 2009, dpa meldet erneut, auch die ARD-Tagesschau wird wie andere große Medien demnächst als App auf dem iPhone auftauchen. Plötzlich dann am 22. Dezember 2009 der Bundesverband der Deutschen Zeitungsverleger und der Verband Deutscher Zeitschriftenverleger, der Verband Privater Rundfunk und Telemedien sowie der Axel Springer Verlag kritisieren das Vorhaben am Dienstag, dem 22.12. scharf. Wir haben die Ankündigung der ARD, ein kostenloses Applet der Tagesschau in Applets App-Stores anzubieten, mit Befremden zur Kenntnis genommen, sagte Springer-Unternehmenssprecherin Edda Fels in Berlin. 24.12.2009. Medienexperten von CDU, SPD und FDP kritisieren Pläne der ARD, kostenfreie Nachrichten für sogenannte Smartphones anzubieten. Silvester 2009. Im Streit um die geplante kostenlose Tagesschau-Anwendung für Smartphones fordern Politiker jetzt einen Mediengipfel der Bundesländer. Im Medienmagazin dann am Jahreswechsel sozusagen in der ersten Ausgabe am 9. Januar 2010. Kai Gnifke, der erste ARD-Chefredakteur von ARD aktuell, zeigt sich überrascht.
Mal gibt es bereits 100.000 Applikationen. Es gibt auch Applikationen aller großen Verlagshäuser. Es gibt auch öffentlich-rechtliche Angebote als Apps bereits. Deshalb hat mich das wirklich überrascht, diese ganze Diskussion und der Umfang dieser Diskussion. Und von einer Marktbeeinträchtigung durch die Tagesschau kann man, glaube ich, wirklich nicht sprechen. Wir wären ja stolz drauf, wenn wir wirklich eine solche Marktmacht hätten. Tatsächlich sind wir im Online-Bereich auf Platz 7 der Nachrichtenportale. Heute.de, die Seite des ZDF, ist auf Platz 22. Da wirklich von einer Marktbeeinträchtigung zu sprechen, das halte ich doch für eine ziemlich kühne These.
Ja, und seitdem steht die Tagesschau-App unter Dauerkritik, denn plötzlich hieß es dann Weihnachten, kurz vor Weihnachten 2010. Die Tagesschau bietet tatsächlich Apps für Smartphones und Tablets, PCs an. Also ein Jahr hat man sich dann doch Zeit gelassen, abgewogen, sich beraten mit den Rundfunkräten und so weiter. Und wie gesagt, seitdem steht die Tagesschau-App unter Dauerkritik, kommt aber plötzlich das Element der Presseähnlichkeit hinzu in der Klage von 8 Verlagen im Sommer 2011. Dazu Christian Niehaus, er ist der Geschäftsführer der WAZ-Gruppe.
Das, was der öffentlich-rechtliche Rundfunk im Radio und im Fernsehen macht, haben wir immer gut gefunden und da haben wir auch eigentlich keinen Streit. Der ganze Streit geht darum, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk mit seinen Rundfunkgebühren bei den mobilen Devices, sprich bei den Apps für Apple-Internetangebote, jetzt kostenlos zuschlägt und damit einen Markt, der im Existieren ist, im Entstehen ist, zerschlägt.
Also es geht Ihnen gar nicht um die Presseähnlichkeit?
Doch, natürlich. Weil
es, aber das ist ja was ganz anderes. Presseähnlichkeit und gratis ist ja was anderes.
Nein, es geht ja darum, dass presseähnliche Produkte erzeugt werden, die wir verkaufen wollen und die der öffentlich-rechtliche Rundfunk verschenkt.
Also wenn er die verkaufen würde, wäre das in Ordnung?
Ja, wir haben ja lange mit Frau Piel darüber verhandelt, ob sie das nicht kostenpflichtig stellen kann. Dann hätten wir vielleicht nicht geklagt, aber die Kombination presseähnlich und dann Geld für nehmen, die zerstört unser Geschäftsmodell und deswegen sind wir wettbewerbsrechtlich da attackiert.
Aber Sie klagen ja nur gegen das Presseähnliche. Sagte es und verschwand.
Ja, so ist es.
Ja, Christian Niehaus im Sommer 2011. Dann im Herbst, am 13. Oktober, das Landgericht legt beiden Parteien eine außergerichtliche Einigung nahe. Diese kam nicht zustande und das Resultat am 27. September dann das Urteil.
Also so wie ich die Pressemitteilung des Landgerichts Köln und die ergänzende Presseberichterstattung verstanden habe, die ich dazu gelesen habe, hat das Landgericht Köln das Inhaltsangebot, das am 15.06.2011 unter anderem eben auch über die App abrufbar war, bewertet und diese Inhalte dann eben als presseähnlich und damit im Sinne des Rundfunkstaatsvertrags unzulässig bewertet. Also das Landgericht hat sicherlich jetzt nicht die Software, sondern im Grunde nur die Inhalte bewertet und daraus ergibt sich natürlich schon eine etwas merkwürdige Konstellation, denn letztlich richtet sich, und das war ja auch von Anfang an meine Meinung, die Klage gegen die Inhalte von Tagesschau.de und weniger gegen die App, also weniger gegen diese technische Software, diese technische Applikation als solche.
Thomas Stadler, Fachanwalt für IT-Recht im Medienmagazin vom 29. September 2012. Dann am Freitag, 20. Dezember 2013, entschied das OLG Köln, dass die Tagesschau-App rechtmäßig sei.
Das Angebot von Tagesschau.de sei bei seiner Einführung in einem 3-Stufen-Test durch den NDR-Rundfunkrat geprüft und anschließend von der niedersächsischen Landesregierung freigegeben worden, so die Richter. Die ARD besitze damit die rechtmäßige Genehmigung für die App, denn sie sei nur ein anderer Ausspielweg für die Seite Tagesschau.de. Diese mobile Nutzung sei im Genehmigungsverfahren ebenfalls geprüft worden.
Was ich bemerkenswert finde, ist, dass das Oberlandesgericht Köln klar ausgesprochen hat, was bisher im juristischen Streit unterging, dass die Klage gegen die Tagesschau-App eigentlich eine Klage gegen Tagesschau.de ist. Daher folgerichtig auch mein nächster Gesprächspartner Andreas Hummelmeier am Telefon. Sie sind Leiter von Tagesschau.de. Sind Sie jetzt erleichtert?
Ach, natürlich freut man sich zunächst mal, wenn das Urteil kommt und es dann so ausgeht, wie man sich das erhofft hat. Wir waren insgesamt aber schon recht zuversichtlich, dass es sich in diese Richtung bewegt. Das Gericht hatte ja entsprechende Andeutungen schon gemacht. Und insofern war das gestern ein guter Tag, aber kein überraschender.
Nun kann man ja sagen, das war nur ein Sturm im Wasserglas, weil man auf dem noch unbekannten Feld die Claims abstecken wollte und auch die Medienpolitik mit der sehr vagen Formulierung Presseähnlichkeit, das war ja der eigentliche Grund, warum die Zeitungsverleger geklagt haben, weil sie hier eine Presseähnlichkeit vermuteten beim Ausspiel der Tagesschau auf einem Smartphone, dass das sowieso alles hinfällig ist, weil mit der Softwareentwicklung es möglicherweise gar nicht mehr so wichtig ist, ob das nur eine App ist oder ob das ein Browser ist, der die Inhalte der Tagesschau selbstständig erkennt und optimiert. Wie sehen Sie es selbst?
Also ganz klar, die App ist Tagesschau.de. Wir haben von Anfang an darauf geachtet, dass das inhaltsgleich ist, nur eben technisch angepasst, dass man es auf anderen Geräten gut lesen kann. Es gibt bei uns keine App-Redaktion und es gibt auch keine weitere redaktionelle Befassung, sondern irgendwo in einem unserer Keller steht ein Server und der kodiert das entsprechend, dass es in den Apps ausgespielt werden kann. Wir haben übrigens auch nicht nur eine App, sondern mehrere angepasst für die Tablets, für iOS und für Android. Insofern gibt es da eine hohe technische Varianz. Inhaltlich ist es aber alles identisch.
Genau, und dagegen hat ja dann der BDZV auch eigentlich geklagt unter wettbewerbsrechtlicher Sicht. Dieses wurde überhaupt nicht jetzt in dieser jüngsten Urteilsverkündung berücksichtigt, sondern man hat gesagt, also in der Tat, die Tagesschau kann, weil es durch den Drei-Stufen-Test gegangen ist, natürlich in allen Wegen die Inhalte verbreiten. Aber können Sie nicht dennoch dem BDZV und den Verlegern folgen, dass Sie sagen, hier sind sehr hohe Textanteile nach wie vor ausgespielt und vielleicht kann man sich ja da auch irgendwie ein bisschen entgegenkommen, meinen Sie nicht?
Also das Entgegenkommen ist ja etwas, was wir schon immer angeboten haben, was wir auch praktizieren. Wir haben eine Kooperation mit der FAZ. Gerade diese Woche beispielsweise ist eine gemeinschaftliche Kooperation von dem NDR-Rechercheteam, von der Süddeutschen Zeitung als Redaktion des Jahres ausgezeichnet worden. Wir glauben schon, dass die öffentlich-rechtlichen und die privaten Qualitätsmedien miteinander arbeiten sollten, kooperieren sollten. Deshalb fanden wir es auch sehr schade, dass es diese Klage gab und glauben auch nicht, dass sich das Verhältnis öffentlich-rechtlicher, privater, Verleger öffentlich-rechtlicher, dass sich das durch Gerichtsentscheid klären lässt. Generell muss man sagen, das, was wir machen, ist ein Nachrichtenangebot. Nachrichten im Internet funktionieren als eine Mischung aus Videos, aus Audios und natürlich aus Texten. Das eine geht nicht ohne das andere. Dass das presseähnlich sei, weil wir auch Buchstaben verwenden, das ist ein Argument, das ich nicht nachvollziehen kann. Ich glaube auch nicht, dass Presseähnlichkeit dadurch definiert wird, dass der Text eine bestimmte Länge hat. Wir sagen, wir sind das Internet, das Angebot, das Tagesschau.de macht, hat mit Presse, mit Zeitung nichts zu tun, sondern das ist was Originäres, wo Audios, Videos und Texte zusammengeführt werden zu etwas ganz Neuem, was mit anderen Angeboten, also mit anderen Medien nicht vergleichbar ist.
Gucken wir mal in die Zukunft. Gibt es da möglicherweise neuen Konfliktstoff? Was planen Sie? Wie wird die App in den nächsten 3, 4, 5 Jahren sich entwickeln? Oder die Tagesschau.de-Ausspielung generell?
Ja, wir pflegen unseren Auftritt. Wir passen ihn technischen Veränderungen an. Die Klage fußt ja auf unserem Angebot, wie wir es im Sommer 2011 gehabt haben. An einem Beispielstag im Juni 2011, den haben sich die Verleger herausgegriffen. Inzwischen sieht unser Angebot schon ganz anders aus. Wir achten darauf, Audios und Videos, vor allen Dingen Videos, prominent zu platzieren. Das ist ja auch etwas, was die Tagesschau besonders gut kann. Das ist das Fund, mit dem wir wuchern können. Wir haben sehr starke Videoinhalte. Und wenn man jetzt mal über tagesschau.de hinausgeht, generell guckt, was so Nachrichtenanbieter online machen, dann sieht man ja, dass ganz viele sich große Mühe geben, mehr Videoinhalte auf die Seite zu bringen, einfach weil die Technik es ermöglicht, auch mit einem Smartphone in der U-Bahn die 20 Uhr von gestern Abend sich anzuschauen. In diese Richtung wird es sicher weitergehen. Ganz klar muss man sagen, wir haben nicht vor zu expandieren im Sinne von Ausbau unseres Angebotes. Wir pflegen es, wir versuchen es so möglichst gut zu machen, so wie man das von der Tagesschau kennt und denke ich auch erwartet.
Von Anfang an war die Tagesschau-App ein, ja doch kann man sagen, ein Renner unter den Apps. Möglicherweise nicht nur, weil die Tagesschau so gut ist, sondern das, was die Verleger beklagen, weil sie auch gratis angeboten wird, beziehungsweise bereits mit dem Rundfunkbeitrag bezahlt ist. So heißt es ja korrekt. Andreas Hummelmeier, wie oft ist sie inzwischen in den letzten 3 Jahren runtergeladen worden?
Ja, heute auf den Tag, genau vor 3 Jahren, haben wir die App rausgebracht, pünktlich zu Weihnachten. Und wir haben jetzt gerade nochmal nachgezählt, 6,6 Millionen Downloads hat es in den vergangenen 3 Jahren gegeben. Insgesamt bewegt sich tagesschau.de damit so, was das Online-Angebot insgesamt anbetrifft, nicht nur die App, so auf einem Niveau mit der Welt, der Süddeutschen Fokus und anderen Angeboten. Und bei aller Bescheidenheit, ich finde, da gehören wir auch hin.
Dann herzlichen Glückwunsch für diese hohe Akzeptanz im Markt. Das war Andreas Hummelmeier, er ist Leiter von tagesschau.de. Vielen Dank.
Sehr gerne. Johnny Cash.
Mein My Medicine, Snoop Dogg. Sie hören Radio 1, das Medienmagazin, und wir müssen natürlich der journalistischen Vollständigkeit halber auch die andere Seite zu Wort kommen lassen. Wir wollen das auch. Vera Linz sprach mit dem Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands Deutscher Zeitungsverleger BDZV.
Dietmar Wolf, das Urteil liegt nun vor vom Oberlandesgericht in Köln. Wie bewerten Sie das Urteil?
Also wir stellen zunächst einmal fest, dass das Oberlandesgericht ja in den eigentlichen Streitfragen, in den wettbewerbsrechtlichen Fragen gar nicht geäußert hat. Zu diesen Problemstellungen ist das Gericht ja gar nicht gekommen, nicht? Weil es von vornherein gesagt hat, wir fühlen uns gebunden an die Genehmigung des Rundfunkrates und an das Konzept, was der Rundfunkrat letztendlich genehmigt hat. Und aufgrund dieser Genehmigungslage braucht sich das Gericht nach Auffassung der Richter gar nicht mehr mit den wettbewerbsrechtlichen Fragen auseinanderzusetzen. Das hat uns durchaus schon überrascht, dass hier offenbar ein Wettbewerber, nämlich der öffentlich-rechtliche Rundfunk, der ja im Wettbewerb mit den Verlagen, aber nicht nur mit den Verlagen, natürlich auch mit anderen Medienanbietern steht, sich nicht messen lassen muss an einem Wettbewerbsrecht durch Wettbewerbsgerichte. Dass also hier ein Wettbewerbsgericht sagt, es fühlt sich gebunden an den Rundfunkrat und an die Beschlüsse und Entscheidungen, die da getroffen werden. Und diese Inhalte seien dann wettbewerbsrechtlich gar nicht mehr von den Gerichten zu kontrollieren oder zu korrigieren. Und das ist doch sehr verwunderlich. Sollte es dabei bleiben, dass die Meinung des Oberlandesgerichts sich am Ende auch nach der Revision durchsetzt, dass die Verlage sich wettbewerbsrechtlich gar nicht mehr an die Wettbewerbsgerichte in dieser Sache wenden können, dann haben wir natürlich ein großes Problem, beziehungsweise die Politik hat dann ein großes Problem. Auch, denke ich mal, die Europapolitiker werden da genau hinschauen, wenn den Verlagen tatsächlich am Ende ein Rechtsweg versperrt wird, vor allen Dingen der wettbewerbsrechtliche Rechtsweg. Ich glaube, das war nicht im Sinne des Gesetzgebers, weder des nationalen noch des europäischen Gesetzgebers, dass die Verlage am Ende hier stehen und ihnen wird beim Wettbewerbsgericht quasi der Rechtsweg versperrt. Und beim Verwaltungsgericht hätten sie von vornherein gar nicht anklopfen brauchen, weil sie von dem Verwaltungsakt, wenn es denn überhaupt einer ist, überhaupt nicht betroffen wären. Also hier würde dann eine Lücke klaffen. Und dann müsste der Gesetzgeber wieder ran. Und das ist für uns auf jeden Fall, wenn das so bleiben würde, wir müssen ja erstmal die Revision abwarten, sicherlich ein weiterer gangbarer Weg, dann nochmal nach Brüssel zu gehen und darauf hinzuweisen. Also wir können uns hier gar nicht wehren in Deutschland auf dem Rechtswege.
Sie hatten schon das Wort Revision fallen lassen. Also ist klar, Sie werden in Revision gehen?
Selbstverständlich werden wir in Revision gehen. Wenn man sich die Urteilsgründe einmal durchliest, dann sind dort auch genügend Anhaltspunkte dafür da, jetzt zum BGH, zum Bundesgerichtshof zu gehen und dem Bundesgerichtshof jetzt nach dieser Entscheidung in Köln jetzt auch mal die Frage stellt, ist es denn wirklich so, dass wir dann in Deutschland einen Wettbewerber haben, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der sich dann nicht mehr wettbewerbsrechtlich von den Wettbewerbsgerichten kontrollieren lässt, nicht? Sondern allein das auf Entscheidungen des Rundfunkrats in Zukunft beruht. Wenn die ein Konzept vorlegt, dann kann das Konzept so schwammig sein, wie es will. Bei der konkreten Umsetzung wird dann wettbewerbsrechtlich nicht mehr hingeguckt. Und genau da setzen wir ja an bei der konkreten Umsetzung. Ja, wir sagen, dass die Gebührengelder eigentlich nur ausgegeben werden dürfen, wenn das dem Rundfunkstaatsvertrag auch gemäß ist. Wenn die Richter sagen, wir dürfen da gar nicht mehr genau hingucken aus Wettbewerbssicht, dann denke ich, haben wir hier ein großes Problem, an dem sich dann die Politiker möglicherweise nochmal zuwenden müssen. Aber wir warten jetzt erstmal den Bundesgerichtshof ab. Dort wird sicherlich noch einiges auch zu dieser Frage zu sagen sein.
Nun gab es in dieser Woche auch eine Pressemitteilung des BDZV über den Erfolg der Pay-Angebote im Internet. Also die Zahlen steigen, dass im Paywalls sozusagen errichtet werden, aber auch mit gutem Erfolg. Macht das nicht so eine Fokussierung auf die Tagesschau-App vielleicht auch überflüssig, da Sie ja auch jetzt andere Wege, erfolgreiche Wege gefunden haben, wo es hingehen kann in der Zukunft mit den Auftritten im Internet?
Also wir sehen auch, dass die Verlage jetzt mehr und mehr dazu übergehen, Inhalte in das Internet zu stellen, die dann auch bezahlt werden müssen von den Nutzern. Das ist auch der richtige Weg, das muss man Schritt für Schritt gehen. Aber dieser Weg wird natürlich ja empfindlich gestört, wenn nach wie vor ein Wettbewerber am Markt ist, der das Ganze eben frei zugänglich ins Netz stellen. Das war ja von Beginn auch unser Punkt, als wir gegen die Tagesschau-App gegangen sind, als die Verlage angefangen haben, selber Apps zu schaffen, die dann auch verkauft werden sollten am Markt. Und genau zu Beginn dieses Marktes kam dann die Tagesschau-App auf den Markt, und zwar kostenlos. Und da wird es dann schon schwierig mit dem Wettbewerb. Und solange ein Wettbewerber am Markt ist, der den Wettbewerb empfindlich dann stört, weil er eben ganz andere Finanzierungswege hat, nämlich die Gebühren, ist hier ein Ungleichgewicht. Und das ist unser Punkt. Und das ist eben ein wettbewerbsrechtlicher Punkt. Und dieser wettbewerbsrechtliche Punkt, um das noch einmal zu betonen, wird leider jetzt durch die Entscheidung des OLGs ausgeblendet, indem die Richter sagen, also das haben wir nicht zu entscheiden. Die wettbewerbsrechtliche Geschichte, das wird vom Rundfunkrat entschieden.
Dietmar Wolf, Hauptgeschäftsführer des BDZV, im Gespräch mit Vera Linz. Und das vollständige Interview, die 11-Minuten-Fassung, können Sie bereits im Netz jetzt hören, wenn Sie über Twitter com Medienmagazin den Second Screen Link anklicken. Ja, für die anderen vielleicht jetzt der Hinweis, 26. März 2014, das wäre Ihr Kalenderabgleich.
Dieser Mann war für kurze Zeit Klassenkamerad von Karl Theodor zu Guttenberg. Aber er hat alle seine Songs selbst geschrieben. Darum verleiht Radio 1 ihm den Titel The Best. Rufus Wainwright. Live mit The Best of Rufus Wainwright. The Baffled King composing Hallelujah. Am 26. März in der Apostel-Paulus-Kirche. Live. Mehr Infos auf radio1.de. Rufus Wainwright. Die erste Adresse für populenten Op bzw. opulenten Pop. Radio 1. Für alle, die das Beste vom Besten hören wollen. Und natürlich nur für Erwachsene.
Medien, Gesellschaft.
Im Oktober schätzen ARD, ZDF und Deutschlandradio, dass durch die Umstellung der gerätebezogenen Rundfunkgebühr auf den Rundfunkbeitrag pro Wohnung und Betriebsstätte Mehreinnahmen von 80 Millionen im Jahr, also 320 Millionen in der Beitragsperiode, zu erwarten sind und sprachen von einer Punktlandung. Denn die Erwartungen und Hoffnungen waren etwa plus minus null. 80 Millionen Mehreinnahmen stünden 110 Millionen Euro bedingt durch die Teuerungsrate gegenüber. Also fast perfekt. Kurze Zeit später, im Heft 46 2013, entdeckte der Spiegel eine halbe Milliarde Euro und sprach von einem unerwarteten Geldsegen und Einnahmeexplosion. Es explodierte weiter. Seit Anfang Dezember ist von 1,15 Milliarden Euro die Rede. Am Telefon jetzt Dr. Heinz Fischer-Heidelberger. Sie als Vorsitzender der Unabhängigen Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten, kurz KEF, müssen es ja eigentlich wissen. Wie viel Euro Mehreinnahmen sind es wirklich und woher kommen diese, beziehungsweise wie errechnen die sich so explosiv?
Das neue Beitragssystem ist äußerst komplex. Wir befinden uns im ersten Jahr der Beitragsperiode und deswegen sind auch Zahlen, die während des Jahres in die Welt gesetzt worden sind, immer mit großer Vorsicht zu genießen gewesen. Die Zahl der Anstalten kommt aus dem April 2013 und inzwischen hat man natürlich neuere Erkenntnisse bis in den November hinein. Wir kommen in unseren Rechnungen dazu, dass etwa 1,1 Milliarden Euro bis zum Jahre 2016 in die Kassen kommen werden. Es ist also nicht so, dass diese 1,1 Milliarden jetzt schon vorhanden sind, sondern das ist eine Prognosezahl, die bis zum Jahre 2016 reicht. Wie sich die errechnen, ist etwas schwierig zu erklären. Es gibt eine Vielzahl von Anmeldungen in diesem Jahr. Es gibt aber auch viele, viele Abmeldungen. Das ist auch gerechtfertigt, weil das neue Regelwerk diese so vorsieht. Und wenn Sie mich jetzt dann fragen, wo der Unterschied zwischen den Rundfunkanstalten und der Kommission ist, so gibt es zwei wichtige Punkte. Zum einen gehen die Rundfunkanstalten davon aus, dass die Zahl der Abmeldungen im Jahre 2014 sich auch nochmals deutlich fortsetzen wird. Die Kommission sieht dieses etwas anders. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, der neue Beitrag knüpft an die Wohnung an und für jeden Beitrag ist der Zeitpunkt des Einzugs in der Wohnung maßgebend, nicht der Zeitpunkt einer Anmeldung. Und damit entstehen natürlich rückwirkende Forderungen, die natürlich von den Anstalten dann auch erst eingetrieben werden müssen, das Geld ist nicht in der Kasse, sondern da müssen die Anstalten und der Beitragsservice noch mächtig was tun, damit dieses Geld in die Kassen kommt. Da gibt es Differenzen zwischen den Anstalten und der Kommission.
Also man muss mit weiteren Veränderungen rechnen, aber Sie gehen doch ziemlich dann offensiv mit der Zahl 1,1 Milliarden an die Öffentlichkeit. Also wird es nur marginale Veränderungen geben, nehme ich mal an?
Das kann man so nicht sagen. Die Zahl für 2013 ist bestimmt nicht repräsentativ für die gesamte Periode, weil zum Beispiel jetzt erst im Dezember der Beitragsservice eine Reihe von Schritten unternommen hat, die in der Zahlung in die Kasse erst dann im Jahre 2014 schlagen werden. Also ich erwarte eigentlich, dass im Jahre 2014 deutlich mehr Erträge kommen, die im Grunde aus dem Jahre 2013 resultieren, aber erst 2014 die Gelder in die Kassen kommen. Und dann kann man vielleicht etwas zuverlässiger das Ganze beurteilen, was im Jahre 2015 und 2016 kommt. Das Verfahren, das derzeit läuft, bezieht sich ja vor allem auf den Abgleich der Meldedaten. Also wer eine Wohnung hat und sich bei seiner Gemeinde, bei seiner Stadt angemeldet hat, aber bisher nicht als Teilnehmer nach dem alten System erfasst ist, der bekommt jetzt zunächst mal ein Aufklärungsschreiben und dann vielleicht ein Mahnschreiben und wird dann im System angemeldet. Und jeder, der eine Wohnung hat, muss ab Bezug der Wohnung für diesen Zeitraum auch den Rundfunkbeitrag zahlen. Und dieses wird vor allem im Jahre 2014 wirksam. Das Verfahren, das der Beitragsservice hier durchführen muss, wird sich bis Ende 2014 hinziehen. Also da bestehen noch genug Unsicherheiten.
Aber dennoch geben Sie eine ziemlich exakte Empfehlung, nämlich den Beitrag um 73 Cent abzusenken. Ist das dann noch seriös?
Das ist sehr wohl seriös, weil wir nicht die gesamte Summe, die wir errechnet haben, zur Absenkung empfehlen, sondern wir empfehlen nur, dass die Hälfte dieser Mehreinnahmen für eine Absenkung genutzt wird. Also da sind wir ziemlich sicher in der Prognose, sind übrigens auch die Zahlen der Anstalten, die dieses auch rechtfertigen würden. Da würde nur dann eben nicht so viel überbleiben, es wäre nicht die Hälfte der jetzigen Zahl.
Sie haben sich nun entschieden, den Beitrag abzusenken. Warum haben Sie das gemacht?
Die Kommission hat die Aufgabe, den Finanzbedarf zu ermitteln und am Ende auch festzustellen, wie hoch der ist. Und auch eine Empfehlung auszusprechen an die Länder, ob in welcher Höhe und zu welchem Zeitpunkt eine Anpassung des Beitrags notwendig ist. In der Vergangenheit war es immer so, es gab einen zusätzlichen Bedarf, dann wurde der Beitrag erhöht, also die frühere Gebühr wurde erhöht. Diesmal ist es so, dass es einen Überschuss geben wird und deswegen rechtfertigt es auch, dass wir diesmal zu einer Absenkung kommen. Den Rundfunkanstalten wird ausreichend Geld bleiben, damit sie ihrem Auftrag gerecht werden können und auch die Aufwendungen, die sie haben, dann bezahlen können.
Die Politik spricht aber immer von Beitragsstabilität. Also es gibt sogar eine Arbeitsgruppe Beitragsstabilität der Rundfunkkommission der Länder. Ist das nicht weltfremd, weil ringsherum alles teurer wird?
Die Beitragsstabilität ist eine Forderung und Erwartung der Länder und Sie haben recht, beschäftigt sich diese Arbeitsgruppe damit. Wir betrachten aber den Finanzbedarf der Anstalten aufgrund der Anmeldung der Anstalten. Und die Anstalten haben den Auftrag, öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu organisieren. Und da können wir die Erwartung der Politik nicht unmittelbar einfließen lassen. Die Finanzbedarfsermittlung hat viele Punkte. Da werden auch Preissteigerungsraten natürlich berücksichtigt. Aber wir müssen uns auch immer wieder anschauen, wie hoch sind die Aufwendungen. Sind die gerechtfertigt, die da gemacht werden? Auch die Anstalten müssen dem Primat von Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit Rechnung tragen. Dann gibt es andere Themen, die in der Zukunft natürlich betrachtet werden müssen. Die Arbeitsgruppe Beitragsstabilität arbeitet ja nicht am Beitrag, sondern sie versucht, über die Klärung des Auftrags der Rundfunkanstalten, also wenn Digitalkanäle zum Beispiel eingestellt werden sollen, oder das ein oder andere neu gemacht wird, da einen Weg zu finden, dass der Beitrag stabil bleiben kann, also dass der Aufwand niedriger gehalten wird, als er derzeit ist. Das ist durchaus legitim. Aber wir betrachten den Finanzbedarf, der da angemeldet wird, und der muss nachher den Anstalten es ermöglichen, dass sie ihrem Auftrag gerecht werden können.
Nun werden nicht nur ARD, ZDF, Deutschlandradio und Arte durch den Rundfunkbeitrag finanziert, sondern auch die Landesmedienanstalten. Was empfehlen Sie in diesem Fall da für diese Einrichtung?
Die Kommission hat nicht die Möglichkeit, den Auftrag und die Aufwendungen der Landesmedienanstalten zu überprüfen, sondern die Landesmedienanstalten erhalten einen Anteil am Gesamtaufkommen des Beitrags. Und da haben wir festgestellt, dass dieses aufgrund dieser Mehrerträge über 20 Millionen zusätzlich sein werden. Wenn man das auf diesen Beitrag umrechnet, auf die Höhe des Beitrags umrechnet, entspricht das etwa 1,3 Cent. Wir haben hier empfohlen, den Ländern diesen Überschuss in eine Absenkung mit einzubeziehen. Also hier haben die Länder noch einen Spielraum, sogar aus den 73 Cent noch etwas mehr werden zu lassen.
Sie sagten ja schon Spielraum. Was passiert jetzt mit Ihren Empfehlungen? Sind die bindend?
Wenn wir einen Erhöhungsbetrag vorschlagen würden, dann wären sie ziemlich bindend. Zunächst passiert jetzt mal Folgendes. Wir haben einen Entwurf vorgelegt für den 19. Bericht, wo alle diese Empfehlungen enthalten sind. Diesen werden wir mit den Rundfunkanstalten und mit der Rundfunkkommission der Länder im Januar besprechen, und dann wird es erst eine abschließende Entscheidung der Kommission geben. Wir erwarten auch noch Dezemberzahlen, also wie viel ist im Dezember eingegangen an Beiträgen. Auch daraus könnten sich noch Veränderungen ergeben. Wenn wir dann abschließend entschieden haben, werden wir das den Ländern natürlich mitteilen. Soweit ich weiß, wird die Ministerpräsidentenkonferenz dann im März weiter verhandeln und möglicherweise dann auch Entscheidungen treffen. Wenn sie sich dafür entscheidet, den Beitrag abzusenken, dann ist das aus meiner Sicht wohl frühestens erst zum 01.01.2015 möglich, weil die Absenkung muss durch einen Staatsvertrag festgelegt werden und dem müssen alle Länderparlamente zustimmen.
Meint Dr. Heinz Fischer-Heidelberger, er ist der Vorsitzende der Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten. Ich bedanke mich für diese Auskünfte.
Ich bedanke mich auch ganz herzlich.
Radio 1. Nur für Erwachsene.
Sie haben einen Smart-TV zu Hause, der bereits ans Internet angeschlossen ist. Sie leben in Brandenburg oder Berlin. Sie lieben neue technische Entwicklungen. Dann haben Sie gute Chancen, Tester für brandneue Anwendungen zu werden. So steht es unter rbb-online.de, Fernsehen, Beitrag, neue Technik, testen, HTML. Der Link auch gerade über Twitter, Comedy-Magazin oder via Facebook und Google Plus einsehbar. Neue Technik testen, das klingt gut, zumal wenn man sie nicht vollständig selbst kaufen muss. Telefonisch jetzt zugeschaltet Bettina Heidkamp vom Bereich RBB Innovationsprojekte. Sie sind die Leiterin und kann natürlich ganz genau erklären, was auf die möglichen Tester zukommt. Um welche Technik vielleicht zu Anfang, Frau Heidkamp, geht es genau?
Ja, hallo erstmal. Wir bewegen uns da in dem großen Feld HBBTV, vielleicht besser bekannt auch unter Smart TV. Und im Prinzip geht es darum, dass wir uns ein bisschen mit dem Second Screen beschäftigen, also HBBTV-Anwendungen, zum Beispiel die RBB-Mediathek oder den RBB-Text. Das kennen ja hoffentlich schon viele. Und hier soll es eher darum gehen, wie kann ich noch ein Zweitgerät dazu nutzen? Wie kann ich das beides verknüpfen?
Also das ist das Stichwort, dass man vielleicht, wenn man ein Tablet-PC hat, dass man mit so einem Art Wisch den Hauptscreen, den Fernseher, auf das Tablet holt. Ist das richtig?
Ja, also es ist nicht so ein ganz so ein eleganter Wisch. Also wie das dann genau funktioniert, will ich noch gar nicht so genau verraten. Aber im Prinzip ist es kein Wisch, es ist eher über einen QR-Code. Ja, die Geräte werden einmalig verbunden und dann kann ich quasi über mein Tablet die Anwendung auf dem Fernseher steuern.
In welchem Zeitraum wird denn getestet?
Also es geht los Ende Januar, am 25. Januar. Und kurz nach dem Valentinstag, nach diesem Wochenende, am 16. glaube ich, ist es dann vorbei.
Welche Voraussetzungen muss man mitbringen? Also man muss vielleicht so ein bisschen intelligent sein, mit Technik umgehen, oder suchen Sie gerade so, ich sag mal, normale Menschen, die eher damit nichts zu tun haben?
Genau, wir suchen auf jeden Fall normale Menschen. Also eine gewisse Technikaffinität ist natürlich schön. Ich denke auch keiner, der keine Technikaffinität hat, würde da mitmachen. Aber es ist generell so, dass wir alle RBB-Zuschauer ansprechen wollen. Wir hatten jetzt auch gerade in dieser Woche einen Workshop zum Thema interaktives Fernsehen, wo wir 10 RBB-Zuschauer hier vor Ort hatten und 10 Programmmacher. Und da waren auch viele ältere Leute dabei. Und man hat gemerkt, dass die sich sehr gut mit diesen Technologien auskennen und ein Tablet auch regelmäßig benutzen. Und generell suchen wir natürlich erstmal Leute, die die Geräte zu Hause haben. Das wäre sehr praktisch, also ein HBBTV-fähiges Gerät.
Das erkennt man daran, dass man das ans Internet anschließen kann, das Gerät. Und dann, wenn man so die Programmwechsel vornimmt, kommt dann meist auch so eine rote Leiste. Und dann kann man mit dem roten Knopf und dem Red Button sich sozusagen so also den modernen Videotext reinholen,
genau,
HBBTV.
Genau, nicht nur das, ne? auch den EPG, zum Beispiel den elektronischen Programmführer, der hier im RBB zur Verfügung gestellt wird. Und verschiedene andere Sachen, ja, Mediathek, also wenn man die Sendung verpasst hat, solche Sachen. Und
dann sollte man in Berlin-Brandenburg wohnen?
Genau, Berlin-Brandenburg wohnen. Wir versuchen eine Gruppe zusammenzustellen, die eben so einigermaßen repräsentativ ist für die RBB-Zuschauerstruktur, also jüngere Leute, aber auch ältere Leute. Und wichtig ist eigentlich auch, dass man den RBB guckt. Ja, wir wollen natürlich auch Leute, die solche Sachen auch nutzen und die uns den RBB nutzen.
Muss man sich so ein bisschen von seinen Sehgewohnheiten verabschieden? Also sollte man bestimmte Sendungen regelmäßig dann sehen?
Nein, gar nicht. Also es geht eher, wie gesagt, um HBBTV-Anwendungen, die es schon gibt und die jetzt mit unserer Entwicklung eigentlich nur durch diese Zweitgerätnutzung ergänzt werden. Darum geht es eigentlich.
Und wie viele Stunden muss man da testen pro Tag?
8 Stunden sind es gar nicht. Es geht eigentlich darum, vielleicht einmal am Tag den Dienst zu nutzen, den aufzurufen, ein bisschen drin rumzusurfen mit dem Tablet, sage ich mal, die Geräteverbindung mal auszuprobieren.
Aber dann aber sicherlich ein Protokoll führen, oder?
Nee. Es gibt 3 Online-Fragebögen, also und es sind kurze Online-Fragebögen, die eigentlich dann Abfragen, die sich leicht ausfüllen lassen über eine Website. Also es wird so sein, dass die Leute erstmal eine Einführung bekommen, wenn sie ausgewählt wurden. Und dann wird es nach einigen Tagen den ersten Fragebogen geben, wenn man sich so einigermaßen eingefunden hat. Und dann nochmal einen so mittig, sage ich mal, während des Tests und einen am Ende. Das ist also relativ unaufwendig, denke ich.
Und man wird sogar belohnt, habe ich gelesen.
Ja, also es wird eine Aufwandsentschädigung geben von 100 € und zum Schluss werden wir 2 Tablets verlosen.
Welchen Nutzen versprechen Sie sich jetzt persönlich? Weil das könnten Sie doch auch in Ihrer Verwandtschaft testen.
Ich ganz persönlich, also meine Nachbarin habe ich schon gefragt, die ist Anfang 60 und begeisterte HBBTV- und Tablet-Nutzerin. Nein, aber Scherz beiseite, also ich ganz persönlich kann ich jetzt nicht sagen, also für Innovationsprojekte ist es eben sehr wichtig, dass wir das machen, weil wir wollen Dienste entwickeln, die eben nicht am Zuschauer vorbei entwickelt werden, sondern die sinnvoll sind, also der Test soll zeigen, macht es den Leuten Spaß, haben die Interesse und vor allen Dingen, wie gehen sie damit um? Also ist die Idee der Geräteverbindung, wie wir die uns gedacht haben und wie das Institut für Rundfunktechnik übrigens sie auch entwickelt hat in einem Projekt, ist die sinnvoll? Funktioniert das? Kapiert das jeder? Ja? Und das wollen wir dann auswerten und das hatte ich noch nicht gesagt. Wir machen das ja, unsere Entwicklung hauptsächlich in europäischen Forschungs- und Entwicklungsprojekten. Und da ist es so, dass der RBB so eine Art Anwenderpartner ist, der eigentlich guckt, wie kann man neue Technologien in diesem Konvergenzbereich und Medienbereich nutzen für interaktive Programmformate, für neuartige Sendeformen. Und auch die EU schaut da ganz genau drauf, ob das Sachen sind, die am Nutzer vorbeigehen oder ob das Sinn macht. Und wir werden es also auch da dokumentieren für dieses Projekt, in dem das läuft.
Bettina Heidkamp, Leiterin des Bereichs RBB Innovationsprojekte. Und wenn Sie jetzt auf den Second Screen klicken, dann können Sie sich da noch ein bisschen mehr informieren.
Radio 1.
Und im Podcast Bonus-Track gehen wir nochmal zurück zur Tagesschau-App in die Medienmagazinsendung vom 9. Januar 2010. Hören Sie die damalige Rechtsauffassung von Martin Stadelmeier, Chef der Staatskanzlei Rheinland-Pfalz war er damals, zur Tagesschau-App und anschließend das vorhin schon kurz zitierte Interview mit Kai Gnifke. Kai Gnifke, erster Chefredakteur ARD aktuell, der den ganzen Wirbel um die Tagesschau-App seinerzeit überhaupt nicht verstehen konnte, weil er genau diese Meldung, dass man eine Tagesschau-App plane, bereits schon ein halbes Jahr vorher der Öffentlichkeit erzählte. Aber zuerst Martin Stadelmeier.
Medien, Politik.
Radio 1 Medienmagazin. Normalerweise ist dies jetzt seit 3 Wochen eine nachrichtenarme Zeit, die daher dominiert wird von Geschenkeumtausch, was ist neu im neuen Jahr und natürlich Wetter, Wetter, Wetter. Medienpolitisch war in den letzten 3 Wochen keine Pause, seitdem der Chefredakteur von ARD aktuell ankündigte, dass man das Tagesschau-Angebot ohne zusätzliche Belastung für den Gebührenzahler per iPhone, dem Computertelefon aus dem Hause Apple, sehen kann. Das Besondere an der Meldung, weil die Tagesschau kann man ja schon seit Einführung des iPhones 2007 auf dessen Display sehen, man kann es jetzt bequemer mit einem Fingertipp auf eine sogenannte App. Einem kleinen Icon, hinter dem eine Software steckt, um das Ganze komfortabler auf den Bildschirm zu holen. In dieser nachrichtenarmen Zeit fiel die Äußerung natürlich sofort auf und das Echo war gewaltig. Wir haben letzte Woche schon ungläubig akustisch den Kopf geschüttelt über die Heftigkeit der Reaktion bei Papiermedien, Privatfunk, aber auch bei Teilen der Medienpolitik. Nun hat sich auch die Medienaufsicht gemeldet in persona Martin Stadelmeier, Chef der Staatskanzlei Rheinland-Pfalz. Ein Hallo nach Mainz. Ihre Äußerungen wurden missverständlich von dpa weitertransportiert. Daher nochmal klar die Frage, unterliegen sogenannte Apps der Medienaufsicht?
Guten Tag, Herr Wagner. Also zunächst muss ich mal klarstellen, wir haben nicht die Rechtsaufsicht, sondern wir koordinieren die Medienpolitik der Länder in Deutschland. Die Apps unterliegen meines Erachtens nicht einem Drei-Stufen-Test als App. Aber der grundsätzliche Verbreitungsweg über mobile Telefone bzw. mobile Geräte, Smartphones und so weiter muss Bestandteil der Telemedienkonzepte sein. Und diese Telemedienkonzepte gehören zwingend zum Drei-Stufen-Test.
Das müssen wir nochmal aufdröseln. Warum ist eine Software, die es besser gestattet, sozusagen das Online-Angebot, was durch den Drei-Stufen-Test, wie Sie sagen, kontrolliert wird, warum muss nur eine bequemere Software nochmal eigenständig geprüft werden?
Die muss nicht eigenständig geprüft werden, ausdrücklich nicht. Der Auffassung bin ich nicht, sondern der Grundsatz, dass man über portable Geräte die Tagesschau beispielsweise verbreiten will, das muss dargestellt werden, das muss Bestandteil der Beschlussfassung der Gremien beziehungsweise des Drei-Stufen-Tests sein. Aber die einzelne Veränderung natürlich nicht. Das ist ja im Grunde nichts anderes als eine technische Erleichterung für die Nutzer dieser Geräte.
Aber das gilt jetzt grundsätzlich für jedes mobile Empfangsgerät. Das kann auch ein DVB-T-Empfänger sein. Oder das kann auch ein Mobilfunkgerät eines anderen Herstellers sein, der es anders organisiert, die Tagesschau aufs Display zu bekommen.
Ja, natürlich. Natürlich. Und es wäre ein bürokratischer Wahnsinn, wenn wir jedes einzelne Angebot durch einen Drei-Stufen-Test bringen würden. Sondern es geht darum, dass die öffentlich-rechtlichen Anstalten klar darstellen, über welche Verbreitungswege sie ihre Angebote zur Verfügung stellen wollen, zu welchen Konditionen. Das muss für die Geschäftspartner und die Konkurrenten klar erkennbar sein. Das ist der Sinn der Telemedienkonzepte und des Drei-Stufen-Tests. Aber es ist nicht Sinn des Telemedienkonzeptes und der Drei-Stufen-Teste, jedes einzelne Angebot im Kleinsten durch ein aufwendiges Verfahren zu bringen. Das wäre geradezu Unsinn.
Aber die Tagesschau, wenn ich das mal so sagen darf, ist seit 1996 im Netz auch mobil empfangbar, weil das Internet natürlich überall durch WLAN verbreitet werden kann und auch Mobilempfänger diese WLAN-Informationen schon ewig aufnehmen können oder per UMTS oder wie auch immer das dann ins Gerät kommt. Ja. Warum oder wer könnte was dagegen haben, dass dieses Angebot dann mobil empfangbar ist? Also das ist doch eine grundsätzliche Entscheidung, die ist doch längst gefallen.
Das ist eine grundsätzliche Entscheidung, die ist längst gefallen, aber es ist auch eine andere grundsätzliche Entscheidung gefallen, nämlich, dass alle Angebote, die die Öffentlich-Rechtlichen bisher im Netz gemacht haben und die sie weiter fortsetzen wollen, in diesen Medienkonzepten dargestellt werden müssen, damit sie nachvollziehbar sind. Und sie müssen einem Drei-Stufen-Test unterzogen werden. Und insofern muss ein solches Angebot, und das ist der Prozess, den der NDR jetzt eingeleitet hat und die ARD, muss dies dargestellt werden und entsprechend von den Gremien auch verabschiedet werden. Also es gehört beides dazu. Wer hat andere Interessen, wenn der Öffentlich-Rechtliche sich mit bestimmten Angeboten auf einen Markt bewegt, dann stellt er natürlich eine Konkurrenz dar. Das ist vollkommen klar, beispielsweise für die Angebote von Zeitungsverlegern. Aber er stellt eine gewollte Konkurrenz dar, und zwar, weil wir wollen, dass es Meinungsvielfalt in Deutschland gibt, dass es einen Journalismus gibt, journalistische Angebote, die auch deswegen qualitativ hochwertig sind, weil sie nicht ökonomischen Verwertungsinteressen unterliegen. Wenn Sie beispielsweise anschauen, dass bei den großen privaten Unternehmen, auch im Nachrichtenbereich, die Frage, welche Nachricht ist top, danach entschieden wird, wie viel Klicks jeweils vorhanden sind. Ja? Und dann die Dinge entweder aufgeschärft werden oder entsprechend nach hinten gesetzt werden, dann sehen Sie, dass dies Entscheidungskriterien sind, die man unter ökonomischen Gründen durchaus haben kann, die aber unter dem Aspekt, wie bildet sich diese Gesellschaft eine Meinung, natürlich nicht allein ausreichend sind. Und deswegen braucht es einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der auch im Netz, auch über diese Verbreitungswege anderen Kriterien folgt. Das ist eine gewollte Konkurrenz, die allerdings private Geschäftsmodelle nicht kaputt machen soll. Das sehe ich allerdings auch nicht.
Nun kommt es ja auf die Feinheiten an. Deswegen würde ich Sie ganz gerne mal konfrontieren mit einem Zitat der NDR-Rundfunkratsvorsitzenden Dagmar Gräfin Kersenbrock, die sagte, ein neues oder verändertes Angebot in Form einer Applikation würde nur dann vorliegen, wenn dessen Inhalte von tagesschau.de abweichen würden und somit auch im Telemedienkonzept nicht beschrieben wären. Kein Politiker, kein Verleger, keine EU-Kommission und kein Intendant kann die technische Entwicklung von morgen vorhersagen. Alle technischen Verbreitungsplattformen stehen dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk verfassungsrechtlich abgesichert offen. Der Drei-Stufen-Test hat technikneutral zu erfolgen. Allein Zielgruppe, Inhalt, Ausrichtung und Verweildauer dürfen entscheidungsrelevant sein. Also muss man auch dann sagen, die Apps werden überhaupt nicht debattiert werden beim Drei-Stufen-Test.
Also ich stimme ihr zunächst einmal von den Grundsätzen, die sie darstellt, uneingeschränkt zu. Trotzdem ist es so, in den Telemedienkonzepten müssen die Verbreitungswege dargestellt werden. Und zwar in einer Form, dass der Leser auch erkennen kann, was beabsichtigt ist. Ja? Und diese Darstellung ist Voraussetzung für den Drei-Stufen-Test. Ja? Richtig ist, ich habe es zu Beginn schon mal gesagt, nicht jedes einzelne Angebot muss durch den Drei-Stufen-Test, das wäre ein bürokratischer Wahnsinn.
Können wir uns das alles nicht ein bisschen einfacher machen, wenn man einen Vorschlag aufgreift, der auch in dieser nachrichtenarmen Jahreszeit besondere Beachtung fand, dass einfach die Verleger ARD und ZDF kaufen? Und damit hätten wir dann Ruhe?
Nein, ich glaube, da hätten wir keine Ruhe. Das war eher ein Scherz. Man sieht ja zum Teil, was stattfindet. Ich sehe auch keinen Verleger, der in der Lage wäre, sie zu kaufen. Es gibt ganz grundsätzliche Erwägungen, warum wir im Rundfunk eine private Säule haben und warum wir eine öffentlich-rechtliche haben. Die öffentlich-rechtliche ist aus meiner Sicht notwendiger denn je, wenn Sie sich die Monopolisierungsprozesse anschauen, die beispielsweise im Tageszeitungsmarkt stattfinden. Das ist immer auch eine Verringerung der Meinungsvielfalt und der zusätzlichen Informationen. Aus meiner Sicht sind die öffentlich-rechtlichen Radio- und Fernsehen- und Internetangebot nötiger denn je.
Meint Martin Schademeier, als Chef der Staatskanzlei Rheinland-Pfalz, der mit der Rundfunkkommission der Länder zusammen die Medienaufsicht koordiniert. So ist es korrekt.
Genau.
Dankeschön.
Also, tschüss.
Ja, eigentlich war es ein genialer Trick. Der Chefredakteur von ARD Aktuell hatte ja kurz vor Weihnachten ein Gratis-Interview gegeben. Die Bild-Zeitung schaltete extra wahrscheinlich eine nicht ganz billige Werbekampagne für ihre Apps. Und der ARD Aktuell-Chef sagte einfach nur, dass die Tagesschau-App irgendwann im ersten Quartal aufs iPhone kommt. Ja, das ist natürlich in der denkbar günstigsten Zeit gefallen worden, dieses Interview, wo immer ja alte Meldungen der letzten Jahre recycelt werden und auch, wenn man so will, das Wetter die einzige Show ist, die hier präsentiert wird. Das ist doch eigentlich eine sehr gebührensenkende Maßnahme, Kai Kniffke, oder?
Das klingt ehrlich gesagt ziemlich lustig, aber wenn es tatsächlich von uns ein PR-Trick gewesen wäre, dann hätte ich nicht im Juni vergangenen Jahres das Gleiche schon einmal gesagt in einem Pressegespräch, bei dem Medienjournalisten aller großen Verlagshäuser dabei waren. Das Gleiche habe ich einfach im Dezember jetzt nochmal in dem dpa-Gespräch wiederholt. Und ich habe mir nichts Böses dabei gedacht, denn ich denke, der Kurs, den wir fahren, der Kurs der Transparenz ist das Beste, was wir machen können. Und nichts anderes werden wir auch weiterhin tun.
Haben Sie denn selbst eine Vermutung, warum es so eskalierte? Oder anders gefragt, warum sind denn Sie mit der Tagesschau-App die Killer-Applikation?
Ja, also das kann man nun weiß Gott nicht sagen. Erstens mal gibt es bereits 100.000 Applikationen. Es gibt auch Applikationen aller großen Verlagshäuser. Es gibt auch öffentlich-rechtliche Angebote als Apps bereits. Deshalb hat mich das wirklich überrascht, diese ganze Diskussion und der Umfang dieser Diskussion. Und von einer Marktbeeinträchtigung durch die Tagesschau kann man, glaube ich, wirklich nicht sprechen. Wir wären ja stolz drauf, wenn wir wirklich eine solche Marktmacht hätten. Tatsächlich sind wir im Online-Bereich auf Platz 7 der Nachrichtenportale. Heute.de, die Seite des ZDF, ist auf Platz 22. Da wirklich von einer Marktbeeinträchtigung zu sprechen, das halte ich doch für eine ziemlich kühne These.
Und man kann ruhig mal Helmut Thoma, den Ex-RTL-Chef, zitieren, der meinte, selbst wenn die Tagesschau mit Petroleumlampe senden würde, wäre sie immer noch die führende Nachrichtensendung.
Deshalb freuen wir uns ja besonders, dass wir im letzten Jahr wieder 100.000 Zuschauer allabendlich dazugewonnen haben. Also auch im klassischen linearen Fernsehen legt die Tagesschau zu. Fast 9 Millionen Menschen gucken das jeden Abend sich an. Und deshalb ist das für uns eher eine Ermutigung, auch den Menschen auf anderen Ausspielwegen dieses Angebot zukommen zu lassen.
Aber nun ist ja iPhone ein sehr elitäres, exklusives Handy. Planen Sie zum Beispiel auch auf Samsung, Nokia, Sony Ericsson und was es da noch alles gibt, Motorola?
Ja, kleiner Widerspruch, eine exklusive Sache ist es nicht. Es gibt über 1 Million Geräte bereits im Markt. Es gibt die Geräte schon für wenig Geld mit sehr attraktiven Verträgen. Insofern ist es nicht mehr eine exklusive Veranstaltung. Aber selbstverständlich werden wir auch für alle Smartphones oder zumindest für die gängigen Modelle auch eine entsprechende Applikation anbieten. Denn das kann es bei uns nicht geben, eine exklusive Zusammenarbeit mit einem Anbieter.
Sie haben ja auch schon eine Applikation auf dem Hybridfernseher schlechthin. Philips und Panasonic, gibt es da auch schon Proteste? Erwarten Sie welche?
Das ehrlich gesagt würde mich dann wirklich noch mehr verblüffen. Weil, wie Sie schon sagen, es ist ein Hybridfernseher. Und wenn wir noch nicht mal mehr Fernseher machen dürfen, also Fernsehen machen dürfen, dann würde ich die Welt wirklich nicht mehr verstehen. Aber ich verstehe sie auch nur noch so sehr, sehr schwer.
Weil ja ein Mobil-Smartphone-Empfänger ja nichts weiter ist als ja auch, was weiß ich, ein Fernseher, der da computergestützt daherkommt mittlerweile.
Das, was die Menschen auf ihren Smartphones bekommen, ist das gleiche Angebot, was wir seit vielen, vielen Jahren anbieten mit tagesschau.de. Dass es auf Handys bereits seit 1999 gibt, die Tagesschau in 100 Sekunden gibt es seit 2007. Und deshalb jetzt von einem neuen Angebot zu sprechen, das ehrlich gesagt kann ich nur sehr, sehr schwer nachvollziehen.
Schließen Sie nicht Ihre Anzündungs-